Also im Grunde genau diese Fragestellung, dass du mit Literatur solche stellvertretenden Erlebnisse haben kannst. Das ist ja das Schöne, dass die Teilhabe an fremden Leben, dass du genau die Erfahrungen oder Erlebnisse haben kannst, die du in deinem eigenen Leben nicht haben kannst. Das ist ja immer wieder, finde ich auch heute noch, total kickend.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der unterstützt wird von seinen Supportern bei Steady. Und seit der letzten Folge ist wieder jemand Neues hinzugekommen, der Michael nämlich. Schöne Grüße und vielen Dank für deine Unterstützung. Wie man mich unterstützen kann, dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal wie immer zu meinem Gast, Markus Berges. Einen großen zeitgenössischen Lyriker hat die Taz ihn mal genannt. Da hatte Markus allerdings noch keine gedruckte Zeile veröffentlicht. Das Zitat bezieht sich auf die Texte, die er für seine Band Erdmöbel schreibt. Meine deutschsprachige Lieblingsband. Insgesamt 12 Alben haben sie seit 1996 veröffentlicht. Wunderbar eigensinnige Popmusik ist das. Kann man sich aktuell wieder von überzeugen. Gerade haben sie ein tolles neues Album draußen. Das heißt Guten Morgen Ragazzi. Empfehle ich euch sehr. Markus ist außerdem Schriftsteller. 2 Romane hat er schon veröffentlicht. Der erste heißt Ein langer Brief an September Novak und der zweite heißt Die Köchin von Bob Dylan. Der dritte ist gerade in Arbeit. Seine Bücher, die haben wir kurz gestreift. Vor allem geht es aber jetzt natürlich um die Bücher, die Markus geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Gespräch.
Jetzt ist hier auch was. 1, 2, 3,
4,
5,
6,
7,
8.
Das klappt alles wunderbar hier. 9,
10, 11.
Okay, sag mal, willst du die Bücher eigentlich, die du jetzt hier alle auf dem Bett ausgebreitet hast, willst du davon welche auf den Tisch legen oder gucken wir einfach rüber?
Nö, ich hole, glaube ich, gleich den Stapel mal auf den Tisch. Ich habe den nur, auch zu meiner Orientierung, habe ich den nochmal aus meiner Satteltasche, habe ich die dann nochmal so rübergelegt. Ich glaube, ich mache mir mal einen großen Stapel hier einfach auf den Tisch und dann ziehe ich da raus.
Ja, okay. Wie viel sind da jetzt?
Das sind jetzt mal 1, 2, das ist circa das 1.
Ja.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Das wäre jetzt die längste Liste, die hier in dem Podcast vorgekommen ist. Und dann sind es auch noch alles so dicke. Du wirst ein bisschen auswählen müssen, Markus.
Ja, ich will auch auswählen. Ich habe mich da auch drauf eingestellt.
Okay.
Aber es war halt...
Es ist ja dein Rücken, nicht meiner. Um Gottes Willen, ey. Das ist mal ein Stapel.
Ist noch nicht alles,
was ja. Die anderen
sind auch noch hin. So. Nee, ich hatte ja erst gedacht, als du gefragt hattest, da war ich total entspannt und habe gedacht, ja gut, ich stelle jetzt einfach so meine aktuelle Top 5 vor.
Ja.
Die Sachen, die ich jetzt gerade toll finde, das müssten jetzt nicht die aus diesem Jahr sein oder so. Aber dann, als ich dann mich nochmal erinnert habe und du auch nochmal bestätigt hast, es geht um Bücher, die dich geprägt haben.
Ja.
Da habe ich dann irgendwie dann nochmal anders drüber nachgedacht und ausgerechnet das hat mich dann in etwas in Panik versetzt, weil ich dachte, mein Gott, mich haben wirklich echt eine ganze Menge Bücher geprägt. Und zwar auch viele Bücher, an die ich mich gar nicht mehr so genau erinnern kann. Ich weiß nur noch, sie haben mich wahnsinnig geprägt und sie sind mit Erinnerungen verbunden und so. Und dann bin ich nochmal ganz neu rangegangen und dann konnte ich aber, dann ging das aber mit der Auswahl nicht mehr. Das heißt, ich konnte dann unmöglich mich für 5 Bücher entscheiden.
Das sagt, meine Damen und Herren, Markus Berges, den man jetzt auch eben schon die ganze Zeit hier rumrüseln gehört hat, weil nämlich die ganzen Bücher auf einem Bett gelegen haben mit einer schönen blau-grün gemusterten Decke. Denn wir befinden uns hier in deinem Dienstzimmer, so nennst du das, glaube ich, ne?
Ja,
hallo,
genau.
Hallo Markus.
Hallo, hallo. Ja, genau, wir sind hier in meinem Dienstzimmer. Das heißt, das ist das Zimmer, das ich habe, so zum Arbeiten, zum Songschreiben in erster Linie und zum Schreiben am anderen Texten, also an meinem Roman zum Beispiel. Und dafür brauche ich eben so einen Raum, wo ich abseits bin und wo mich keiner stört. Und das ist hier.
Es ist in Köln, im Kölner Süden. Näher wollen wir es jetzt mal nicht sagen. Ich fand aber ganz schön, als ich hier eben ankam, dass das so ein 70er, 80er Jahre Wohnhaus sein mag, mit kleinen Wohnungen, wo ich mir vorstelle, ach bestimmt 1976 sind der Rolf und die Rita hier irgendwo eingezogen und haben sich eine glänzende Zukunft ausgemalt.
Ja, ganz so ist es nicht, aber fast so. Es ist tatsächlich von 1974 dieses Haus und ist ein ehemaliges Schwesternwohnheim.
Ah.
Und hat 1974 den Kölner Architekturpreis gewonnen.
Echt?
Es ist tatsächlich, denn das ist das erste Atrium-Hochhaus, ich glaube sogar Deutschlands gewesen. Das heißt, dieses Ding hat tatsächlich eben so ein Atrium nach oben hin offen, verglast zwar, aber so eine Innenhofarchitektur im Haus. Und ich mag das Haus total gerne, obwohl das eben so ein kleines Apartment aus ist mit insgesamt 90 kleinen Apartments und hier vorwiegend so Studenten wohnen und so. Ne?
Ein Bett, ein Tisch, eine kleine Küchenzeile und auf dem Tisch, wie eben schon gehört, liegen eine ganze Menge Bücher, die du heute schon mit dir rumgeschleppt hast. Du hast eben schon gesagt, ihr wart im Studio, da hattest du sie dann auch dabei. Ging nicht anders.
Nee, ging nicht anders. Also wir hatten heute Morgen schon Probe und dann habe ich die Taschen voll gemacht und habe die dann mitgenommen dahin und die dann wieder hier hingeschleppt, weil ich keine Lust hatte, noch zu Hause vorbeizufahren. Aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, so schwer bepackt durch die Stadt zu fahren. Allerdings mit so vielen Büchern, also mit so viel Geschichte jetzt, wie du es ja verlangt hast, bin ich noch nicht so rumgefahren.
Welches wählst du denn als erstes aus von denen, die da liegen?
Also das habe ich mir schon überlegt. Und zwar wähle ich eins aus, so ein bisschen stellvertretend für so eine Richtung, die das Ganze dann genommen hat. Was ich hier habe, sind die neuen Erzählungen von Salinger, die aber für mich so ein bisschen, ich hätte jetzt auch, da wollte ich dann nicht wieder gleich zwei mitbringen, ich hätte eigentlich alles von Salinger mitbringen können, insbesondere den Fänger im Morgen. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich sicherlich nicht der Erste bin oder die Erste. Bei der Vorbereitung ist mir noch aufgefallen, dass ich interessanterweise oder vielleicht auch uninteressanterweise kein einziges Buch einer Autorin hier dabei habe. Vielleicht können wir darüber später nochmal sprechen, weil ich mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Und mir fällt das jetzt nochmal gerade ein, weil ich weiß nicht genau, inwiefern auch weibliche Lesebiografien so stark vielleicht von Salinger geprägt sind, wenn man so in den 60er Jahren geboren ist wie ich. Weil da ist das ja doch ein recht typisches, so ein typisches literarisches Sozialisationselement, würde ich mal sagen, Salinger. Und so ist es aber auch für mich gewesen. Also deswegen habe ich den nochmal ausgesucht.
Salinger, neun Erzählungen, das sind ja eigentlich wie alles von ihm Geschichten, die in dieser einen Familie spielen, ne? Von der er eigentlich immer erzählt. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
Mm, ganz genau. Das ist immer die, das ist, ja, außer jetzt der, außer der Fänger im Roggen. Der ist, wenn ich das jetzt richtig der ist jetzt in einer anderen Familie angesiedelt. Aber trotzdem auch natürlich in der gleichen Schicht mit den immer gleichen Problemen eigentlich. Das ist vielleicht auch das, was da so dran anzieht. Ich hätte jetzt auch irgendwas anderes nehmen können. Ich bin von den neuen Erzählungen, insbesondere von einigen, bin ich eben total begeistert und habe die auch immer wieder gelesen, auch kürzlich noch, weil auch für mich die jetzt gerade die Salinger-Sachen und die neuen Erzählungen und auch Hebt den Dachbalken hoch, Seymour, dieses Buch. Das ist für mich nochmal eine wichtige Inspiration gewesen jetzt für den aktuellen Roman, den ich schreibe, weil das auch so ein Jugendroman ist, also so ein Roman eines jungen Mannes. Ja, und da ist das dann, weiß ich nicht genau, es ist für mich auf jeden Fall nochmal eine wichtige Inspiration gewesen. Und auch damals, wenn ich mich eben dran erinnere, dann ist das so eine, das ist einfach so eine Literatur gewesen für mich, die... Also eigentlich ist das ja so eine klassische Schullektüre. Das ist aber für mich nicht gewesen.
Der Fänger im Roggen zumindest.
Der Fänger im Roggen, genau.
Ja.
Das ist aber für mich nicht so gewesen, sondern für mich ist das eher eine ungewöhnliche Lektüre gewesen, weil auch der Holden Caulfield, der war halt nicht nur Amerikaner, sondern auch eigentlich in jeder Hinsicht so viel saucooler als ich selber. Und das ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, auch die Erfahrung, die so gut wie... jeder macht, der das liest, dass da für mich ein Wahnsinnssog von ausging. Also das heißt, diese Sprache, diese Befreiungsgeschichte, also dieses Abhauen aus dem aus der Schule, aus dem Internat. Ich selber war auch in so einer etwas ähnlichen Schule. Also all diese und dann eben Amerika in dieser Zeit, die damals dann noch in der Übersetzung von Heinrich Böll, die so ein bisschen, die eigentlich etwas altväterlich war, trotzdem aber selbst heute auch noch ganz gut funktioniert. Ja, da ging für mich einfach so ein totaler Sog von aus und vor allen Dingen auch so war das für mich so ein Startpunkt in die amerikanische Literatur. Nicht, dass ich dann die dann nur noch gelesen hätte, aber es ist für mich eigentlich immer total wichtig gewesen, amerikanische Literatur, durchaus auch in der Tradition von Salinger. Und dann noch dieses ganze Geheimnis, also dieser ganze Salinger-Kult, der ja selber eben sich auch wirklich echt so, ja, so sehr geheimnisvoll eigentlich Popstar-mäßig geriert hat, das ist natürlich auch ein totales Faszinosum gewesen. Ist auch eine Sache, die mich bis heute fasziniert.
Da sollte man dazu sagen, er hat irgendwann aufgehört zu schreiben oder hat nur noch für sich selbst, glaube ich, geschrieben, für die berühmte Schublade. Und man durfte ihn auch nicht mehr besuchen, da wo er gelebt hat, glaube ich. Ne?
Ganz genau. Und er hat dann eben auch die Welt wartet heute noch auf die Veröffentlichungen aus der Schublade und sie werden noch zwischendurch immer wieder angekündigt. Auch von seinem Sohn werden sie angekündigt, da würde jetzt noch was warten, aber ich warte schon seit Jahren vergeblich darauf.
Wo hat dich der Salinger denn erwischt, beziehungsweise wann? Du bist ja in den 60ern geboren, hast du eben schon gesagt, und zwar in der Nähe von Münster, ich glaube in Telgte, ne?
Genau, das ist so eine Kleinstadt in Westfalen, neben dieser jetzt auch nicht gerade metropolmäßig großen Stadt Münster. Dort war ich damals auf einem katholischen Gymnasium, nochmal auf einem kleineren Dorf. Also das heißt jetzt, verglichen zum Fänger im Roggen, gleichzeitig eine Welt, die etliche Anknüpfungspunkte bot, aber doch auch total anders war. Das heißt, es gab diese Kleinheit der Schüler, dieser Schulwelt, diese enge. Gleichzeitig war das aber ein Leben, das jetzt so weit von New York entfernt war, wie es weiter, glaube ich, nicht sein kann. Und das ist ja auch das Besondere dieser Story. Ein Jugendlicher geht nach New York und geht dort in den Nachtclub und hat allerdings immer noch diese frühe 50er-Jahre-Perspektive, die allerdings mir manchmal so vorkommt, wie trotzdem irgendwie offener und weiter, auf jeden Fall viel weiter, als ich in den 80er-Jahren denken konnte. Und auch ich hatte wahnsinnig viele Freunde, die jetzt auch Literatur interessiert waren und so und die das auch gelesen haben und wir waren alle Salinger-Fans. Das war eigentlich klar und gemeingut.
Mir ist das, glaube ich, bei der ersten Begegnung mit dem Holden Caulfield, also mit dem Fänger im Roggen, irgendwie nicht so gegangen. Es hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass es Englischunterrichtslektüre war und unser Lehrer uns das irgendwie so ein bisschen verdorben hat, weil der halt dann wusste, welche Interpretation jetzt da angemessen ist und irgendwelche Sachen, die dann so abseits seines Weges lagen, auch gar nicht gelten lassen wollte. Ich habe es dann später nochmal gelesen im Studium und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt musst du dieses Buch hier nochmal lesen.
Ja.
Und dann habe ich es einfach total gut gefunden. Also dann hat mich das wirklich auch umgehauen, weiß ich noch, wie wenige andere Bücher. Und dann sind wieder ein paar Jahre vergangen und dann bin ich durch einen Tipp von einem Freund, glaube ich, auf die neuen Erzählungen gekommen. Jetzt haben wir ja bisher über den Fänger im Roggen die ganze Zeit gesprochen. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu diesen Stories.
Ja, die Stories, die sind eigentlich, auch wenn sie, da fällt mir ein, sie spielen, nee, nicht alle drehen sich um die gleiche Familie.
Wie heißen die denn nochmal?
Ah, wenn ich jetzt, da müsste ich jetzt nochmal, ich komme jetzt selber nicht drauf, wie die Familie nochmal heißt. Also Seema ist ja die dauerhafte Hauptfigur auf jeden Fall in den Stories, wobei er sich in der ersten Story erschießt.
Ja.
Aber ich komme jetzt selber auch nicht drauf, wie die Familie heißt.
Dann müssen die Hörerinnen und Hörer das einfach selber.
Genau.
Selber im Internet googeln.
Ganz genau. Und es gibt eben hier sehr viele verschiedene interessante Stories. Eine meiner Lieblingsstories ist die, obwohl es wirklich echt schlecht zu sagen ist, weil viele wirklich toll sind und eben auch sehr unterschiedlich und teilweise auch seltsam, weil dann teilweise so dieses zen-buddhistische Denken von Salinger da so einfließt. Das ist, glaube ich, mal eine Zeit lang für ihn sehr wichtig gewesen. Und das kommt dann aber so ganz komisch und seltsam um die Ecke. Und eine sehr schöne Geschichte ist aber für Esme, With Love and Squalor heißt das. Das heißt irgendwie so mit Liebe und Unrat oder so ist das, glaube ich, zu übersetzen. Mir sagte dieses Wort auch selber gar nichts. Und das ist so eine sehr schöne Geschichte über so eine Begegnung mit einem jungen Mädchen und ihrem Bruder eines Soldaten, der sie halt in so einem Teesalon kennenlernt und sie kommen sich, und die ist aber irgendwie 14 oder so. Mm. Und die kommen sich da aber auf eine interessante Art und Weise näher. Die ist auch sehr überdreht. Und es ist im Grunde dass sie sich am Ende eine Geschichte von ihm wünscht. Und diese Geschichte ist dann diese Geschichte, die man dort am Ende liest. Und es gibt dann eben noch eine zweite Station, wo der Soldat dann in Bayern, im besiegten Bayern ist als amerikanischer Soldat. Ich meine, es wäre Bayern. Oder es ist Hunsrück oder so, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und auf jeden Fall schreibt sie ihm dann nochmal einen Brief und schickt ihm eine Uhr. Und das ist alles sehr anrührend und gleichzeitig aber auch, also anrührend, weil da so, weil insbesondere auch dieses Kriegsschicksal dieses Soldaten, das ist auch Salingers eigenes Schicksal gewesen. Er ist selber auch als Besatzungssoldat in Deutschland gewesen, wohl in einem sehr fatalen, depressiven und traumatisierten Zustand. Das spiegelt so sich da in dieser Figur wieder, die dann diese Uhr geschickt bekommt. Also es ist wirklich echt eine empfehlenswerte, tolle, anrührende Geschichte, finde ich, weil sich so dieses, weil wie bei Salinger immer, so dieses Schicksal extrem nüchtern und ziemlich cool eigentlich dargestellt wird. Und so ein bisschen so runtergedimmt.
Ja.
Und das gefällt mir sehr gut.
Bevor wir zum nächsten Buch übergehen, wollte ich dich nochmal was zu deinem Dienstzimmer hier fragen. Mhm. Weil ich das ganz interessant finde, auch wie du das nennst, Dienstzimmer. Du bist ja ich will nicht sagen im Hauptberuf, aber du bist in deinem anderen Beruf, bist du Lehrer. Von daher liegt da vielleicht der Begriff Dienst irgendwie auch so ein bisschen nah, weil das ja so eine verbeamtete Berufsbezeichnung eigentlich ist. Es hat so ein bisschen was sehr stark Geregeltes, also das Gegenteil von dem, was man denkt, wenn man an Songwriter denkt und auch was man denkt, wenn man an Schriftsteller denkt. Warum fasst du das für dich eigentlich so?
Diesen Begriff, warum ich das Dienstzimmer nenne.
Ja.
Das ist ja eigentlich so eine ursprünglich meine ironische Bezeichnung gewesen, die dann aber für mich total schnell in den ganz gängigen Sprachgebrauch übergegangen ist. Ja, ist ganz interessant, dass du das sagst.
Weil es hat ja auch so was sehr Geregeltes, wenn man sagt, ich habe jetzt hier ein Schreibzimmer, wo ich immer hingehe, morgens schließe ich vielleicht um 8 die Tür auf und abends um 19 Uhr wieder ab und dann lasse ich das alles hinter mir.
Ja, das stimmt schon. Also vielleicht, es ist so eigentlich eine ironische Bezeichnung. Tatsächlich ist es aber so, dass für mich selber die künstlerische Arbeit sehr viel mit Arbeit zu tun hat.
Ja.
Also mit Dienst zu tun hat. Nicht jetzt damit, dass ich mir irgendwie meine Gitarre greife und hey, ich bin gerade so scheiße drauf und jetzt gucke ich mal, was da so aus mir rausfließt, sondern sowohl beim literarischen Schreiben als auch beim Songschreiben, was sehr unterschiedliche Arbeitsweisen sind, aber irgendwie geht es stark darum, mich zu überschreiten. Also mich selbst als Person zu überschreiten. Zu Dingen zu kommen, von denen ich eigentlich denke, die liegen für mich nicht nahe oder die kann ich eigentlich gar nicht.
Ja.
Sondern natürlich dann durch die Erfahrung merke ich, ich kann, irgendwann weiß ich natürlich schon, dann weiß ich, was kann. Aber das ist irgendwie die Grundarbeit daran. Und das ist auch oft mühsam. Und deswegen vielleicht Dienstzimmer, obwohl es ein Witz ist. Keine Ahnung, das könnte ich mir vorstellen, das fällt mir dazu ein.
Also nicht zu sich selbst finden, wie man es sich gern so vorstellt, sondern von sich selbst wegkommen eigentlich.
Genau, also es geht mir eigentlich eher, also so, ich bin glücklich und zufrieden mit meinen eigenen Kunstwerken und das betrifft beide Bereiche, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich eher verloren darin. Also dieses Gefühl so, das habe ich geschrieben, das ist jetzt wirklich entstanden. Bei der Musik ist das ja auch nicht nur, da bin das ja nicht nur ich, sondern da ist das auch noch die Band, die dran mitarbeitet, das zu verfremden und so, was auch total schön ist. Und das ist eigentlich so das, was mir wirklich was bedeutet dann. Oder nee, es gibt verschiedene Dinge, die mir was bedeuten, aber das ist so etwas, was mich echt happy machen kann.
Wobei, die Musik, die geht dann ja immer noch mal im Wortsinne auch wieder durch dich durch. Ne? Also wenn ihr auftretet, dann ist das ohne deinen Körper und dich irgendwie nicht zu haben. Das Buch ist dann eigentlich auf eine andere Art und Weise aus dir draußen, oder? Und das kannst du auf den Tisch legen, ins Regal stellen.
Mhm. Das stimmt natürlich, das ist jetzt echt ein großer Unterschied, allerdings auch nicht so ein Unterschied, weil es gibt ja die Aufnahmen und damit machen die Leute immer auch ihre ganz eigenen Erlebnisse, also eher auch wie bei einem Buch. Ich selber habe natürlich auch, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, als ich im Spreewald war und dieses Stipendium hatte, da hatte ich dort auch eine Lesung. Und da habe ich aus aktuellem Anlass nochmal aus meinem letzten Roman vorgelesen, Die Köchin von Bob Dylan, und das ist ein Ukraine-Roman. Und deshalb aus aktuellem Anlass habe ich daraus vorgelesen. Und das war dann auch sehr, also wenn ich dann daraus vorlese, ist das ja auch eine Form von Performance. Insbesondere auch mit der Musikalität dieses Textes und so. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, dass ich jetzt einen großen Abstand dazu hatte über die vielen Jahre mit dem Text und dass ich, in dem Fall war es wirklich echt so, dass mir auch so ein bisschen das Gemachtsein verloren gegangen ist durch die vielen Jahre. Und das fand ich sehr schön. Also das kann ja auch blöd sein, wenn dir was nicht gefällt, ne?
Ja.
Aber ich muss sagen, mir hat wirklich vieles gut gefallen, überraschend gut gefallen in dem Roman. Und dann war das total schön, das vorzulesen und das zu performen. Gerade weil ich so ein bisschen das Gefühl dafür verloren hatte, was das mit mir zu tun hat.
Die Köchin von Bob Dylan spielt in der Ukraine, in Odessa unter anderem. Wie ist das jetzt für dich? Hat das nochmal eine andere Dimension als für uns alle, wie du auf diesen Krieg gerade guckst?
Das kann ich natürlich nicht sagen, ob es jetzt so eine andere Dimension hat. Es ist nur so, dass es für mich ist es einfach sehr wichtig und ich fühle mich mit der Ukraine sehr verbunden. Das liegt an zwei Dingen. Das liegt einmal daran, dass ja meine russlanddeutsche Familie daher stammt. Wobei das jetzt so eine Connection ist, die, glaube ich, wenn ich die nicht selber lebendig gemacht hätte, dadurch, dass ich da hingereist wäre und dann eben diesen Roman daraus gemacht hätte, dann würde sich das sicherlich nochmal anders anfühlen. Aber so fühle ich mich einfach mit dem Land verbunden. Ich fühle mich auch tief verbunden mit der Geschichte dieses Landes, weil ich da eben zu auch relativ intensiv geforscht habe, als ich den Roman geschrieben habe und hatte dann auch diese Augen, als ich dort war. Und dann habe ich auch in der Nähe von Odessa auf dem Land eben eine Familie kennengelernt, die jetzt auch nach wie vor dort leben und mit denen ich auch im Kontakt bin über Facebook. Und vor dem Hintergrund fühle ich mich schon sehr stark betroffen davon und zieht mich das besonders runter. Ob das jetzt, ich meine, jeder hat ja seine Gründe, warum einen dieser totale Scheiß runterzieht. Also mal abgesehen auch zwischen, was die ganze historische Perspektive jetzt angeht und all diese Dinge. Deswegen finde ich es auf jeden Fall besonders schlimm, ja.
Kommen wir zu deinem nächsten Buch auf dem Stapel. Was nimmst du denn da runter?
Also was ich jetzt hier, ich würde jetzt hier einen Stapel aufmachen, weil ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, jetzt nur Salinger zu nehmen, weil ich habe das Gefühl, dass sich für mich eben durch die Salinger-Lektüre hat sich für mich so eine ganze amerikanische Linie aufgetan. Also ja. mir sind einfach viele amerikanische Autoren sehr wichtig. Ich würde mal sagen, jetzt in Sachen Weltliteratur ist das für meine persönliche Prägung, ist Amerika das entscheidende Land eigentlich. Vielleicht noch mehr als deutschsprachige Literatur. Wobei ich nicht dazu fähig bin, amerikanische Literatur gut im Original zu lesen, leider. Aber ich bin Jonathan Franzen-Fan, ich bin Richard Yates-Fan, habe ich mitgebracht. Ich bin totaler John Cheever-Fan, das ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Da könnte ich jetzt auch noch andere nennen, da wäre jetzt auch noch Carson McCullough, das ist für mich sehr wichtig. Da hätten wir jetzt mal eine Frau dann noch genannt, Alice Munro. Also das heißt, amerikanische Literatur ist mir einfach extrem wichtig. Punkt. Denn ansonsten kann ich über die ganzen anderen Sachen nicht noch sprechen.
Okay, dann kommt gleich mal irgendwann das nächste Buch. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, Alice Munro, Carson McCullers. Zwei Frauen, die doch auf deiner Liste hätten stehen können. Aber was glaubst du, woran liegt das, dass du jetzt im ersten Impuls nur männliche Autoren ausgewählt hast? Damit bist du übrigens nicht der einzige Mann in diesem Podcast. Das kann ich dazu sagen. Unter anderem unser jetziger Bundeswirtschaftsminister hat auch nur männliche Autoren mit in den Podcast gebracht und ihm ist es noch nicht mal aufgefallen und mir in der Situation übrigens auch nicht. Ja, woran liegt das, Markus?
Boah, ich hab da schon drüber nachgedacht, aber nur kurz. Und mir ist so richtig was Gutes, ist mir nicht eingefallen. Also ich denke natürlich, also einer der Gründe ist natürlich, dass ich als Kind der 60er Jahre, ich bin 1966 geboren, dass ich natürlich noch mit beiden Beinen in der auch patriarchalischen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts stehe und davon eben geprägt bin. Das glaube ich, das spielt einfach schon eine große Rolle, genau wie viele andere. Und ich würde mal annehmen, dass das Wesentliche ist. Die andere Sache ist natürlich, ist vielleicht die, dass in diesen Geschichten es eben viele männliche Figuren gibt, die auf eine bestimmte Art zu Identifikation und Reibung einladen, die dann vielleicht für mich auch als männlicher Leser besonders interessant ist. Das heißt aber jetzt nicht, dass mich andere Dinge nicht interessieren würden. Ich bin total großer Madame Bovary-Fan, ich bin Tolstoi-Fan, Anna Karenina ist für mich einer der wirklich auch persönlich sehr wichtigen Romane. Dennoch ist es so, dass ich sie nicht ausgewählt habe als prägende Romane.
Ja.
Und das hat vielleicht was damit zu tun. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich ein männlicher Leser bin, der irgendwie mehr zuckt auf männliche Autoren im 20. Jahrhundert. Ich würde mir eigentlich für mich selber im 21. Jahrhundert was anderes wünschen. Aber ich bin der ich bin und ich kann es mir nicht aussuchen. Und es wäre jetzt nicht ehrlich gewesen.
Aber interessant, weil als Autor bist du ja jemand, der zumindest in seinen ersten beiden Büchern bewusst eine weibliche Perspektive gewählt hat. Sowohl in deinem Debütroman, Ein kurzer Brief an September Novak, und auch in der Köchin von Bob Dylan, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben.
Ja, richtig. Aber andererseits, das vielleicht auch das ist ein Widerspruch. Ich habe ja jetzt gerade noch behauptet, dann gibt es mehr männliche Identifikationsfiguren. Das ist auch gleichzeitig Quatsch, weil wenn ich dran denke, zum Beispiel, was ich an Jonathan Franzen total liebe, das ist seine Kunst, personal zu erzählen, aus der Perspektive verschiedener Figuren, insbesondere auch aus der Perspektive von Frauenfiguren in unterschiedlichem Alter, das flasht mich total, gerade bei so einem Familienroman wie die Korrekturen, aber auch darüber hinaus. Deswegen ist das mit der Identifikation auch ein bisschen Quatsch, vielleicht. Keine Ahnung, aber ich meine, prägend ist es aber auch so, ich habe mich schon seit meiner Jugend sehr intensiv für Literatur interessiert. Und das heißt, ich habe mich auch für Autoren interessiert. Und vielleicht spielte das dann doch irgendwie so eine Rolle. Das heißt, ich war dann auch, genauso wie ich im Popmusikbereich Fan war und dann auch Fan dieser Künstler, war ich das auch im literarischen Bereich. Und vielleicht lag das dann dort so als Jugend, insbesondere als Jugendlicher oder auch als junger Mann, lag das dann vielleicht doch trotzdem noch näher. Keine Ahnung.
Alright, jetzt müssen wir wirklich mal zu deinem nächsten Buch kommen. Was nimmst du von dem Stapel, der ja gar kein einzelner Stapel ist, was nimmst du als nächstes runter?
Ja, was ich jetzt hier nochmal vielleicht nehmen würde, ich bin so unentschlossen, nehme ich das jetzt hier. Wie viel Zeit haben wir eigentlich?
Oh, wir haben anderthalb, na, eine Stunde haben wir noch.
Eine Stunde haben wir noch Zeit. Ja. Okay. Also gut, ich nehme mal den Hans-Henny Jahn. Da frage ich dich jetzt aber nochmal zu. Also bei Hans-Henny Jahn, das ist so.
Fluss ohne Ufer.
Fluss ohne Ufer, ganz genau. Erster Teil das Holzschiff und dann Fluss ohne Ufer. Ich habe jetzt hier nur den ersten, zweiten Teil mitgebracht, weil mich das sonst, wäre mir das zu viel zu schleppen gewesen.
Das ist eine Trilogie, die insgesamt, glaube ich, 2000 Seiten oder sowas hat, ne?
Ganz genau. Tatsächlich ist Hans-Henny Jahn mir mal sehr wichtig gewesen. Und zwar Mitte der 90er Jahre. Es war so, das Ende der 90er Jahre hat Boto Strauß mal einen Hans-Henny Jahn-Essay-Preis ausgeschrieben. Ich habe in den 80er Jahren relativ viel Boto Strauß gelesen. Und dann habe ich da, dann, das hat mich auch darauf gebracht. Dann wollte ich das lesen und ich habe dann tatsächlich in einer Lebenskrise habe ich auch dazu gefunden und mit ganz großem Vergnügen und großer Leidenschaft den kompletten Fluss ohne Ufer damals gelesen. Das Problem ist aber, ich weiß, dass das war dann mehrere Jahre für mich eine unglaublich wichtige Lektüre. Gleichzeitig konnte ich mich aber jetzt, als ich jetzt nochmal dran gedacht habe, prägende Bücher, konnte ich mich eigentlich kaum noch dran erinnern, ja, was da so drin stand und ja, was das eigentlich für eine Story ist und auch was jetzt für mich das totale Faszinosum dieses Werkes war.
Und jetzt wolltest du mich fragen, was da drin steht.
Ja, genau. Nein, nein, nein. Ich habe nochmal geguckt. Ich habe gestern Abend nochmal geguckt, worum es denn grob geht. Und insbesondere an den ersten Teil, das Holzschiff, den kleinen Teil, konnte ich mich dann nochmal gut erinnern. Aber was ich dich fragen wollte, ja, weil du hast gesagt, wir hätten uns schon mal darüber unterhalten.
Ja.
Und irgendwie sei das bei dir so hängen geblieben. Ich hätte da schon mal etwas zu erzählt und du könntest dich daran erinnern. Und dann dachte ich, da kann ich dich jetzt nochmal fragen.
Ja, ich kann mich auch nicht an Inhalte des Buches erinnern. Ich kann mich ungefähr an das erinnern, was du jetzt gerade schon begonnen hast zu erzählen. Wir haben mal für den WDR so ein Interview gemacht über den Inhalt deines Bücherregals bei dir zu Hause. Da hast du das auch erzählt, eine Lebenskrise, in der dich dieses Buch, ich sage jetzt mal einfach so, gerettet oder begleitet hat auf eine Art und Weise. Und da habe ich gedacht, naja, das muss doch jetzt irgendwie in diesen Podcast mit hinein, weil ich damals schon gefunden habe, wir haben hier in diesem Radiobeitrag viel zu wenig Zeit.
Mhm.
Der war ja nur 5 Minuten lang. Und diese Beitragsserie war im Übrigen auch, und das Gefühl, da viel zu wenig Zeit für die ganzen Sachen zu haben, einer der Gründe, warum es irgendwann diesen Podcast hier geben musste. Und da dachte ich, naja, dann muss Markus ja jetzt mal ein bisschen was über Hans-Henny Jahn und Fluss ohne Ufer und die Krise in den 90er Jahren erzählen. Was war denn das für eine Krise?
Es war so, dass mich meine Freundin verlassen hatte. Und das war so eine Situation, die mir total den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Und diese Krise, die hat auch dazu geführt, dass ich damals nach Köln gezogen bin.
Aha.
Und da war meine Lebenssituation die, dass ich in Köln war und es mir persönlich wegen dieses Liebeskummers extrem schlecht ging, alles andere aber eigentlich extrem gut war. Also das heißt, ich fühlte mich hier von dieser Stadt extrem willkommen geheißen. Ich hatte wahnsinnig viel Zeit und bin immer mit Rollerblades durch Köln gefahren, habe mir alles angeguckt. Okay. Und mal abgesehen davon, dass ich irgendwie jetzt liebeskummermäßig wirklich am Boden war, war das für mich eigentlich eine ganz tolle Zeit. Also auch so ein Neuanfang. Es war kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ich hatte mein Studium hinter mir. Ich machte nichts anderes. Ich machte nur Musik und habe rumgejobbt in der Psychiatrie und bin dann hier in Köln Telefonist geworden. Und vor dem Hintergrund war das eine wahnsinnig gute Zeit. Und dazu passte es natürlich dann wirklich, die wahrscheinlich auch diese Zeit zu haben für dieses extrem düstere und eigenwillige, allerdings auch sprachlich sehr markante Buch zu haben. Das sind so meine Erinnerungen. Also es ist meine Erinnerung, wie ich da auch in so einer nicht ganz unähnlichen kleinen Apartmentwohnung in Köln-Kalk gesessen habe und auch sehr viel düstere Musik gehört habe und eben auch diesen sehr düsteren, aber gleichwohl auch wirklich sehr beeindruckenden Roman gelesen habe. Wobei ich jetzt, als ich gestern nochmal geguckt habe, was steht denn da eigentlich drin, da bin ich erstmal darauf gestoßen, dass der erstmal wahnsinnig toll anfängt. Hier mit dem, also das Holzschiff ist sowieso, das Holzschiff, das ist ja ein relativ dünnes Teil, ne? Das Holzschiff, der erste Band, der hat keine 200 Seiten. Ja. Das kann ich wirklich nur dringend empfehlen, den mal zu lesen. Der beginnt, wie wenn es aus dem Nebel gekommen wäre, so wurde das schöne Schiff plötzlich sichtbar. Was ich einen unglaublichen Satz finde. Und zwar deshalb, weil wie wenn es aus dem Nebel gekommen wäre. Ja. Also so, es ist nicht aus dem Nebel gekommen, sondern das ist eben die subjektive Wahrnehmung daran. Das finde ich einen solch tollen Satz. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das typisch für Hans-Henne Jahn.
Und auch das schöne Schiff.
Das schöne Schiff.
Also gar nicht beschreiben, wie es wirklich aussieht, sondern einfach sein schönes Schiff.
Ganz genau.
Ja.
Gibt auch ein Gedicht von Baudelaire, das schöne Schiff, das auch ganz toll ist. Und weiß ich natürlich nicht, ob das hier so mitspielt, aber so.
Aber was meintest du jetzt gerade, ist typisch für Hans-Henne Jahn, diese Art von Zweideutigkeit, wo man dann über so einen schlichten Satz doch nochmal stolpert und sich fragt, ja Moment mal, wieso denn eigentlich, wie wenn es aus dem Nebel gekommen wäre?
Ja, ganz genau, das würde ich jetzt so, da, in meiner Erinnerung ist das so. Und die, aber überhaupt, 2-, 3-, 4-Deutigkeit, gerade in diesem ersten Roman, der unglaublich rätselhaft ist. Beispielsweise verschwindet dort die Geliebte des Protagonisten und es bleibt so total offen. Ist sie jetzt wirklich ermordet worden und so weiter? Das ist irgendwie sehr rätselhaft. Wobei man allerdings, da bin ich gestern nochmal drüber gestolpert, dass irgendwie Hans-Henne Jahns Frauenfeindlichkeit, also als Literat, wohl irgendwie auch legendär und ekelhaft sein soll. Aber auch das bin ich gestern bei einem Wikipedia-Eintrag dann nochmal drüber gestolpert. Nicht, dass mich das damals in den 90er Jahren beschäftigt hätte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das mal aufgefallen wäre. Aber wenn man sich jetzt nochmal mit Hans-Henne Jahn beschäftigt, dann weiß nicht genau. Ich würde vielleicht jetzt nochmal darauf achten oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich Hans-Henne Jahn für diese Zeit in den 90er Jahren zu danken.
Kann man in 3-, 4 Sätzen umreißen, worum es in Das Fluss ohne Ufer geht?
Ja, so mehr oder weniger würde ich mal sagen. Es gibt halt diesen, diesen Musiker, der dort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es eben auch der Protagonist aus Das Holzschiff, der dann hinterher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf einem Bauernhof lebt und Pferde züchtet. Ähnlich wie das Hans-Henne Jahn, glaube ich, auch selber in seiner Exilzeit auf Bornholm gemacht hat. Und es gibt dort so eine Männerfreundschaft mit einem, ist das jetzt sein Freund oder sein Angestellter, das weiß ich nicht mehr genau. Der heißt, glaube ich, Tutein oder Tutein. Aber an mehr kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern.
Hans-Henne Jahn war doch selbst auch Musiker, oder? Der hat doch Orgel gespielt, glaube ich.
Ne? Ja, der war irgendwie selber Orgelbauer. Orgelreparateur oder so etwas. Ja. Aber ist jetzt aus meiner Sicht wirklich echt nur noch so.
Aber jetzt weiß ich auch wieder, was mich so fasziniert hat an dem, was du dazu erzählt hast.
Ja.
Weil ich habe mal vor Jahren, Fluss ohne Ufer angefangen zu lesen und das hat mich nicht in der richtigen Zeit erreicht. Also ich konnte mit dieser Zweideutigkeit und auch mit diesem Düsteren, glaube ich, damals nicht viel anfangen. Aber so, das ist mir so diese düstere, drückende Stimmung, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, ich habe gedacht, wie kann denn der Markus in einer Lebenskrise aufgemuntert werden, wenn aufgemuntert werden denn das richtige Wort ist, von einem so düsteren Buch. Ich glaube, das war schon, was mich daran interessiert hat.
Ja, aufgemuntert hat es mich bestimmt nicht, aber es hat wahrscheinlich, ich war einfach in der richtigen Verfassung, dafür nehme ich mal an. So, ich nehme mal an, dass das irgendwie der wesentliche Punkt ist. Darüber hinaus auch einfach die Muße zu haben, sich so intensiv mit so einem umfangreichen, nicht ganz einfach zu lesenden Werk überhaupt auseinandersetzen zu können. Also auch das habe ich damals so als Privileg empfunden. Da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt hier, das ist gut an dieser schwierigen Zeit, die ich hier jetzt erlebe.
Wie war das denn bei dir mit dem Lesen? Du hast ja gesagt, das hat dir schon relativ früh sehr viel bedeutet. Wie bist du zur Literatur gekommen? Wie sah das in deinem Elternhaus aus?
Also mein Elternhaus ist überhaupt nicht literaturaffin, obwohl überhaupt nicht stimmt auch nicht, aber nur jetzt nicht in einem bildungsbürgerlichen Sinne. Also es ist halt so, dass meine Eltern, die haben beide Volksschulabschluss und es wurde bei uns im Haus, es gab nicht viele Bücher. Es gab allerdings so einen Bertelsmann, wie sagt man, so ein Abonnement, das eine längere Zeit immer jedes...
Clubmitgliedschaft.
Genau, so eine Clubmitgliedschaft, dass eben jeden Monat oder alle 3 Monate kam so ein Buch ins Haus. Die füllten dann so langsam auch die Regale. Das war jetzt aber tendenziell eher so Ratgeber- und Trivialliteratur. Mhm. Und allerdings ist meine Mutter intensive Leserin gewesen und ist es auch heute noch. Die hat sich immer Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen, aus der Stadtbibliothek in der Kleinstadt. Und die hat mich da auch früh mit hingenommen und dann habe ich das auch gemacht. Und dann so bin ich dann schon als Kind relativ intensiver Leser von Kinderliteratur gewesen. Insofern würde ich sagen, ist das eigentlich eine relative Kontinuität gewesen. Allerdings, was dann eben keine Kontinuität gewesen ist, ist dieses Erlebnis, dass Literatur jetzt noch was ganz anderes sein kann als Unterhaltung. Und das ist eben etwas, was es jetzt in meinem Elternhaus nicht gegeben hat. Mhm. Also es hat keine Gespräche über Literatur gegeben, es hat keine Literaturempfehlungen gegeben oder so etwas. Das war dann aber etwas, was ich auch so aus der Schule mitbekommen habe. Da muss ich auch sagen, da habe ich irgendwie, ich hatte wirklich mehrere, aber insbesondere einen ganz tollen Deutschlehrer, Deutsch und Geschichte, dem ich wirklich unglaublich viel zu verdanken habe, der irgendwie ein toller Typ war und der mich und andere Mitschüler, ich war auf einer jungen Schule, einfach in mancher Hinsicht auf die richtigen Trichter gebracht hat. So, ne? Und der einfach einen originellen Blick hatte auf vieles und der jetzt auch nicht so, wie sagt man so, dem ging es jetzt nicht darum, irgendwie einen Bildungskanon zu vermitteln, sondern es ging eher, glaube ich, um die individuellen Erlebnisse. Mhm. Und er interessierte sich auch für uns als Personen. Und dann dieses Erlebnis beispielsweise mit Salinger, aber auch mit anderen Autoren zu haben, das war nochmal so ein Klick. Also im Grunde genau diese Fragestellung, dass du mit Literatur solche stellvertretenden Erlebnisse haben kannst, das ist ja das Schöne. Dass die Teilhabe an fremdem Leben, dass du genau die Erfahrungen oder Erlebnisse haben kannst, die du in deinem eigenen Leben nicht haben kannst. Das ist ja immer wieder, finde ich auch heute noch, total kickend. Und dass das dann auch eine Bedeutung hat. Das hat man ja mit jedem Roman, auch wenn es jetzt Trivialliteratur ist. Dieses Erlebnis kannst du ja auch mit jedem Abenteuerroman haben. Aber dass das eben dann nochmal, dass sich deine Perspektive verschiebt, dass du etwas anders siehst oder dass sich deine Wünsche verändern. Dass deine Sehnsucht, deine Lebenssehnsucht eine andere wird. Das war so eine Sache, die ich dann irgendwann hatte. Die hat sich jetzt nicht mit so einem Buch umgeklickt, sondern das hat sich dann einfach so ergeben.
Nehmen wir das nächste Buch vom Stapel.
Ja, was nehme ich denn jetzt mal als nächstes? Ich würde sagen, ich nehme mal hier jetzt einfach ohne dass ich dort jetzt, glaube ich, irgendeine Lebenskrise oder so etwas dran anknüpfen kann. Mein, also für mich eigentlich den mit den wichtigsten Autoren,
ja,
nämlich Nabokov. Da habe ich jetzt hier zwei Bücher mitgebracht, das sind meine beiden Lieblingsbücher von ihm. Ich mag aber sehr viel, aber diese beiden Sachen sind wirklich, das sind, also das, ein Autor, würde ich mal sagen, mit zwei Werken, die auch wenn ich nur fünf zu vergeben hätte, fünf Plätze, dann wären doch trotzdem diese beiden Bücher darunter, die sehr unterschiedlich sind und die mir einfach wahnsinnig viel bedeuten, die ich auch beide schon mehrmals gelesen habe, die sich auch verändern beim Lesen, die ich einfach ganz toll finde. Ich finde, Nabokov ist einfach mein Held. So.
Sich verändern beim Lesen finde ich auch gerade da ein interessantes Stichwort, weil die beiden Bücher, die hier jetzt liegen, sind Pnin und Lolita. Lolita ist ja sein bekanntester Roman und ich kann ja mal einfach ganz kurz sagen, wie das mir damit gegangen ist, weil ich glaube, dass das relativ typisch ist. Du kannst ja mal sagen, wie es dir damit ging. Ich habe erst was darüber gehört, worum es denn da gehen würde. Also dieser Humbert, erwachsener Mann, der sich in diese 12-, 13-jährige, ich weiß gerade das genaue Alter, nicht mehr verliebt, dieses junge Mädchen und wo dann eben auch dieser Begriff der Lolita danach erst geprägt worden ist. Es war ja ein ziemliches Skandalbuch, als es erschien in den USA und das war, was ich im Kopf hatte und bin so ein bisschen um dieses Buch rumgeschlichen, glaube ich, mit so einer Faszination, vielleicht aber auch so ein bisschen Angst, dass man da jetzt irgendwas Schmieriges lesen würde. Und dann habe ich es irgendwann gelesen und habe gedacht, ach so, es ist ja ganz anders. Das ist ja überhaupt nicht so, wie es dir jetzt vorkam, sondern es ist ja einfach fantastische, großartige Literatur. Das war bei mir nämlich auch Anfang des Studiums. Und ich weiß noch, wie ich Leute missioniert habe, jetzt bitte mal Lolita zu lesen. Wie ging es dir?
Ganz ähnlich.
Ja.
Ja, ja, das ging mir wirklich auch echt ganz ähnlich. Wobei ich sagen muss, aufgrund dieser Tatsache, dass ich eben also mich hat jetzt dieses Lolita-Thema, also dieses Thema jetzt Mädchenerotik oder selbst das Thema jetzt junge Frau-Erotik oder so, das hat mich einfach nicht interessiert und schmierig oder hin oder her, es hatte mich jetzt einfach nicht so wahnsinnig interessiert und deswegen war es bei mir auch so, ich glaube, ich habe das Buch selber erst jetzt mal geschätzt, also da war ich würde mal sagen, mit 35 oder so, habe ich das erst gelesen. Ja. Aber natürlich war es mir vorher bekannt und so. Und ich hatte den, das ist ja tatsächlich auch, würde ich mal sagen, einer der bekanntesten Romane, insbesondere aufgrund dieser interessanten Geschichte. Und dass der eben ja auch immer noch etwas Skandalöses hat. Also ich finde, das hat er auch. Er hat auch heute noch etwas Skandalöses. Und zwar auf die Art, wie er geschrieben ist, weil es wirklich, weil es einen umtreibt, finde ich, weil einen dieser Hammert umtreibt, wenn man den liest, sich dazu zu positionieren, zu diesem Typen und zu seinem Verbrechen und zu dieser ganzen Rechtfertigungsorgie, die er dort ablässt. Das ist so faszinierend. Ich finde, selbst wenn du es zweimal gelesen hast, bringt mich das auf, dieses Buch, es zu lesen. Mal abgesehen von dem Vergnügen, inzwischen, ich habe auch so ein unglaubliches Vergnügen daran, wie das gemacht ist. Also wie das von Nabokov gemacht ist. Also wie genial das einfach geschrieben und komponiert ist. Das finde ich so bewundernswert. Das ist die andere Sache. Aber und dieses Vergnügen, das habe ich eigentlich selten bei einem Roman, dass ich irgendwie gleichzeitig sehen kann, wie das gemacht ist und mich trotzdem der Inhalt aufbringt. Und ich denke mir, mein Gott, diese Figur. Und das fasziniert mich so, dass das bei Nabokov und insbesondere Lolita so nebeneinander geht. Das letzte Mal habe ich es gelesen, vor 3-4 Jahren würde ich mal schätzen, war das. Und danach hat meine Frau es gelesen, die es noch nicht kannte.
Ja.
Und es war für uns beide, aber auch für mich insbesondere, auch nochmal so spannend, dann mit ihr darüber zu sprechen. Genau deshalb, weil mich das auch nochmal besonders interessiert hat. Also wie sieht sie das jetzt aus? Fühlt sie sich nochmal von anderen Dingen jetzt abgestoßen? Dass das abstoßend ist, das steht ja Ja gut, das ist ja genau das Faszinierende daran. Also ich meine, man hat ja eine Figur, Humbert Humbert, und man liest von vorne bis hinten eine extrem eloquente, literarisch total interessante Verteidigungsrede.
Von Pädophilie.
Von Pädophilie,
ja.
Ganz genau. Und das ist natürlich auch tatsächlich skandalös. Das ist skandalös, das ist das, dass diese Verteidigungsrede, dass die eben so faszinierend zu lesen ist, das ist auch ekelhaft, da so hineingezogen zu werden und gewissermaßen als Leser umschwärmt zu werden von dem Humbert Humbert mit seiner eigenen Reflektiertheit, mit seiner Selbstironie, mit seiner Selbstkritik, all diese Sachen. Und die Tricks, die er verwendet, und keine Autorinstanz oder auch nur Erzählerinstanz angeboten zu bekommen, die einen da rausnimmt, das ist tatsächlich auch skandalös. Und das bringt auch mich, auch wenn ich das zum dritten Mal lese, auch immer noch auf. Insofern ist das jetzt auch für mich nicht so mit dem, ich kann jetzt für mich nicht so sagen, das ist jetzt. Es ist eben, natürlich, es ist auch ein Vergnügen, wenn ich sehe, auch wie das gemacht ist und weil es eben auch so eine faszinierende Gestalt ist. Ansonsten würde ich es ja nicht lesen, ansonsten würde ich es nicht zum dritten Mal lesen und ich könnte es auch direkt hier jetzt nochmal anfangen und nochmal lesen. Aber es bleibt skandalös und es wird auch nicht weniger skandalös, im Gegenteil. Ich finde sogar, das finde ich sogar besonders interessant, heute nochmal mit einer nochmal anderen Perspektive auf toxische Männlichkeit,
ja.
Und aber auch auf Missbrauch in vielen Formen. Jetzt nicht nur Kindesmissbrauch, sondern Missbrauch in vielen Formen ist das, das heißt, ausgehend davon nochmal sensibilisiert, ist das Buch, finde ich, eher noch skandalöser. Es wird aber nicht schlechter dadurch. Also ich finde es nicht schlechter oder schlechter gut. Ich finde es nicht, es wird nicht uninteressanter dadurch. Es erledigt sich aus meiner Sicht nicht.
Würdest du denn sagen, dieses gleichzeitig angezogen sein und abgestoßen sein oder was du gesagt hast, aufgebracht sein, ist das Kennzeichen guter Literatur?
Nee, es ist nicht unbedingt ein Kennzeichen von guter Literatur. Es kommt manchmal vor, dass ich, kommt jetzt selten vor, aber dass ich auch ein Buch wegwerfe, also es gegen die Wand werfe, weil es mich so ärgert.
Ja.
Das ist an sich schon mal ein Qualitätskriterium.
Gegen die Wand werfen?
Ja, ich werfe es gegen die Wand, weil es mich so ärgert. Aber die Tatsache, dass es mich so ärgern kann, ist ein Qualitätskriterium. Das heißt, es ist schon mal zumindest nicht langweilig, das Buch, was häufig natürlich der Fall ist, obwohl ein Buch auch auf eine interessante Art langweilig sein kann. Und gelegentlich geht es mir auch so, zuletzt ging mir das ist jetzt schon wirklich echt ein bisschen her, aber wie heißt es nochmal, da habe ich an die Wand geworfen, habe ich zum Beispiel dieses Buch Deutschboden von
Moritz von Uslar,
glaube genau, ich.
Ne?
Ja. Genau.
Das ist ernsthaft, also richtig an die Wand
geworfen. Das habe ich richtig an die Wand geworfen, okay. Ja.
Wo er nach Brandenburg fährt und da, um es in einen Satz zu fassen, so ein bisschen mit Nazis rumkumpelt, ne? Und so ein bisschen die einfachen Jungs,
ja,
die
genau.
Ja gar nicht wirklich böse sind.
Und die so. Machen ja so geile Musik, ja. Und die sind halt, und es ist gerade so geil, dass es so scheiße ist und so, und das ist irgendwie so, ja. Sag mal so, wenn dich sowas so ärgert, ja, dann trifft es natürlich auch gleichzeitig irgendeinen Kern, sonst würde es mich kalt lassen. Also irgendwas hat mich an diesem Roman, oder das ist ja so ein Doku-Roman, schon alleine wie das anfängt, wie die da in diesem Kater Holzbein oder wie das in diesem Restaurant dort dann da irgendwie Champagner getrunken wird und so, das ging mir alles so schon vom ersten Moment an gegen meine proletarische Herkunft, mit der ich eigentlich gar keinen Frieden habe. Und und wenn solche Dinger bei dir gezündet werden, dann spricht das auf jeden Fall für das Buch. Das meine ich so, ne? Auch wenn es dich so ärgert. Und das, aber hier, das ist, ich will jetzt nicht Lolita mit Deutschboden vergleichen, aber das ging mir jetzt hier ja nicht so. Aber es ist auf jeden Fall eine literarische Qualität, wenn ich nicht weiß, was ich denken soll.
Jetzt sollten wir aber wenigstens noch, bevor wir dieses Kapitel abschließen, nicht nur über Lolita gesprochen haben, sondern auch über Pnin.
Ja, ganz genau. Also, und das ist auch im Grunde nochmal eine Antwort darauf, dass ein Buch nicht so sein muss. Also, dass die Tatsache, dass dich jetzt etwas aufregt oder in Wallung bringt oder so, dass das jetzt nicht unbedingt die einzige literarische Qualität sein muss, sondern Pnin, das ist hier gewissermaßen auch fast so eine Art, also von der Wirkung her, so eine Art Anti-Roman zu Lolita, weil Lolita ist wirklich skandalös und Pnin ist ein unglaublich warmherziges, lustiges, wie ich finde, wirklich total lustiges Buch, über das ich so lachen kann, wie ich kann eigentlich sonst so bei so beim Lesen nicht so gut lachen. Und aber das Buch finde ich einfach so lustig. Es geht im Pnin um einen russischen Literaturwissenschaftler, der an so eine kleine Uni in die USA kommt und dort sich versucht so zu etablieren. Der ganz einsame Gestalt. Es wird so seine Familiengeschichte wird aufgerollt und am Ende zieht er weiter. Es wird, ich weiß gar nicht genau, wie lange dieser Zeitraum ist. Vielleicht 1,5 Jahre oder 2 Jahre, würde ich jetzt mal so schätzen. Und am Ende zieht er weiter und verlässt die Universität. Und so ein wenig spiegelt sich vielleicht auch dieses die eigene Biografie von Nabokov da drin. Wobei, es hat sicherlich diese Aspekte, aber dann wäre es gleichzeitig auch eine unglaublich interessante selbstironische Perspektive. Und ich glaube, es mischt sich eher so auf so eine faszinierende Art, weil es eine sehr rätselhafte Erzählerfigur gibt in dem Roman. Nämlich die ganze Geschichte wird erzählt von seinem Nachfolger, von dem Typen, der ihm im Grunde den Job wegnimmt.
Ja.
Es ist aber klar, dass diese Figur jetzt allein auf der personalen Ebene all dieses Wissen, das sie dort ausbreitet, in allen Details gar nicht haben kann. Und das ist so faszinierend. Also jetzt nur mal auf der literarischen Ebene ist das total faszinierend, weil das irgendwie so eine, diese kühle, distanzierte Perspektive von dieser irgendwie wirklich sehr, sehr anrührenden und liebenswerten Gestalt, dieses Pnin. Das ist einfach toll, das ist ein ganz toller Kontrast. Es gibt im Übrigen eine Hörbuchversion von Ulrich Matthes davon, die ich echt total genial finde, weil der dort alles immer so mit einem russischen Akzent vorträgt, was ich mir unglaublich schwierig vorstelle. Und das hat er aber total genial gemacht. Das ist nochmal anders witzig, aber auch richtig zum Lachen.
Hast du bei Nabokov schon was geklaut? Weil du hast mir mal erzählt, dass du ein Autor, Schrägstrich, Songtextschreiber bist, der gerne sich mal was klaut, was er irgendwo findet.
Ich habe ihn schon zitiert, aber das ist ja jetzt kein Klauen. Ich würde jetzt mal spontan sagen, bestimmt. Aber mir fällt jetzt konkret nichts ein.
Na, es war auch nur so die Anknüpfung vielleicht zu diesem Thema, weil ich das so spannend fand, als wir schon mal drüber gesprochen haben, dass du das einfach so unumwunden zugibst, weil ja sonst immer Leute gerne so furchtbar originell sein wollen und suggerieren wollen, dass sie von gar nichts beeinflusst sind. Da habe ich mich jetzt nur generell gefragt, welche Rolle spielt das, was in Büchern von anderen Leuten drinsteht, für dein eigenes Schreiben, ob nun als Songtextautor oder als Romanautor?
Also für mich spielt das schon eine große Rolle als Inspiration, zumal ich mich, was dieses Thema jetzt angeht, also was das Thema Klauen angeht,
ja,
da muss ich sagen, da bin ich wirklich ziemlich entspannt, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, in dem Moment, in dem das einmal durch mich durchgegangen ist, ist es einfach meins, wenn ich es bearbeitet habe und selbst wenn es sogar weitgehend nur aus Zitat besteht, also gerade bei der Songarbeit, ist es so, dass häufig dadurch was ganz anderes entsteht. Ich habe natürlich trotzdem einen Originalitätsanspruch. Mir geht's am Ende, ich möchte am Ende etwas haben, das ich selber und möglichst auch alle anderen Menschen noch nie gelesen haben oder gehört haben. Aber wie ich da hinkomme, ist mir egal.
Das Lesen der anderen hört ihr. Finanziert wird dieser Podcast aus drei unterschiedlichen Quellen. Einmal durch Werbung, einmal durch Mitgliedschaften bei Steady und einmal durch meine unentgeltliche Arbeit. Denn wenn gerade keine Werbung geschaltet wird, dann verdiene ich mit das Lesen der anderen trotz Mitgliedschaften nicht wirklich viel Geld. Ich mache das trotzdem, weil ich Bock drauf habe. Aber ganz ehrlich, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation wird das alles nicht einfacher. Gerade wird zum Beispiel nicht wirklich viel Werbung gebucht. Und ich muss mir deshalb ernsthaft überlegen, wie es mit das Lesen der anderen weitergehen soll. Ehrlich gesagt, irgendwann werde ich mir auch überlegen müssen, ob es mit das Lesen der anderen weitergehen kann. Und deshalb an dieser Stelle mal ein bisschen deutlicher als sonst. Wenn euch das Lesen der anderen gefällt, dann bitte ich euch, überlegt euch doch mal, ob ihr mich hier mit einer monatlichen oder einer Jahresmitgliedschaft bei Steady unterstützen wollt. Schaut dafür doch einfach mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Vielen Dank schon mal und jetzt geht's weiter im Gespräch. So, wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit?
Okay, ich nehme meine Gitarre mit. Ich nehme meine zweite Gitarre mit. Meine Hüfner-Gitarre, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann würde ich noch ein Buch, ja, als Buch würde ich, das ist jetzt strange, aber ich würde tatsächlich Lolita mitnehmen.
Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gern sein?
Puh. Ah, okay. Ich weiß, wer ich sein würde. Ich muss nur kurz gucken. Der hat so einen komplizierten Namen. Den kann sich keiner merken. Ich wäre gerne Archimboldi aus Bolaños 2666. Vielleicht kann ich dazu gleich noch ein bisschen was sagen.
Auch eines der Bücher, die du mitgebracht hast.
Genau.
Genau, gut, reden wir dann gleich drüber. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte reden könntest, mit wem und worüber?
Ich würde gerne mit Tschechow in seiner Villa in der Nähe von Jalta sitzen und gar nicht mit ihm sprechen, sondern einfach eine Tasse Tee trinken.
Hast du einen bevorzugten Leseort?
Ja, im Liegestuhl oder auf dem Handtuch am Meer. Da lese ich eigentlich am liebsten.
Hast du schon mal an einem besonders unbequemen Leseort ein Buch gelesen und da dann weitergemacht, weil es einfach so spannend war und du nicht aufhören konntest?
Ich habe schon ziemlich viele Bücher an einem sehr unbequemen Leseort gelesen, weil ich nämlich früher immer während meiner Nachtdienste in der Psychiatrie gelesen habe. Was allerdings den Effekt hatte, dass ich mich hinterher an die Bücher kaum noch erinnern konnte, die ich da gelesen habe. Da habe ich trotzdem aber immer mit weitergemacht, über Jahre.
Aber was war daran so unbequem? Da hast du doch wahrscheinlich im Dienstzimmer gesessen.
Oder? Ja klar, aber ich musste die ganze Zeit wach bleiben, ich musste die ganze Zeit auf so einem Stuhl sitzen. Ich hatte da keinen Sessel oder irgendwie sowas. Und das war schon, wenn du da irgendwie stundenlang sitzen musst, war das schon unbequem.
Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du auch schon mal welche ab?
Ich breche oft Bücher ab. Nee, ja. Muss man nicht.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Eselsohren.
Warum?
Geht schneller.
E-Book oder gebundenes Buch?
Gebundenes Buch.
Warum?
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir einfach noch nie so einen E-Book-Reader gekauft. Ich lehne den jetzt gar nicht grundsätzlich ab. Und die andere Sache ist, ich gucke sowieso schon immer so viel in den Rechner beim Schreiben und bei allen anderen Sachen. Und dann finde ich es sehr schön, so auf Papier zu gucken.
Du musst dich ab jetzt für eine Sache entscheiden im Leben, eine von zwei Sachen, schreiben oder lesen?
Oh, Alter, schreiben oder lesen? Lesen. Warum? Lesen. Ich würde mich einfach für das schönere Leben entscheiden. Und Lesen ist Teil des schönen Lebens und Schreiben ist Teil der Arbeit.
Du musst dich ab jetzt für eine von zwei Sachen entscheiden im Leben. Lesen oder Musik?
Musik. Du meinst jetzt Musik hören oder Musik machen?
Beides irgendwie. Also ich meine, Musik machen geht ja auch schwierig ohne Musik hören.
Also das heißt, ich müsste jetzt auf Musik verzichten in meinem Leben.
Wenn du noch weiter Bücher lesen willst.
Boah, Alter. Na gut, ich glaube, in dem Fall würde ich auf das Lesen verzichten. Weil das eigentlich ist mir in meinem Leben Literatur und Lesen so wichtiger und es ist mehr möglich. Aber total glückliche Momente sind für mich mit Musik verbunden. Und deswegen, und auf die würde ich nicht verzichten wollen.
Du sitzt auf dem Sofa oder eben in deiner Strandliege mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich denn dich da noch weglocken?
Mit einem Negroni.
Das ist so ein Cocktail,
so ein Campari-Gin-Wermut-Cocktail.
Ich meine, den könntest du aber auch beim Lesen eigentlich ganz gut zu dir nehmen, oder?
Ja, das könnte ich schon, aber so trinken beim Lesen, da stehe ich eigentlich nicht so drauf. Ich trinke sehr gern, aber mehr so zum, so wenn man sich dabei auch unterhält oder in der Sonne sitzt oder so. Also so, ich trinke auch nicht so gern allein.
So, jetzt haben wir noch zwei Bücher auf deinem Stapel. Also zwei, die dir noch erlaubt sind. Hier liegen ja noch ein paar mehr.
Ja.
Was wählst du jetzt noch aus?
Ich wähle jetzt noch zwei Sachen aus, die ich beide im letzten Jahr gelesen habe.
Okay.
Und die mich durchaus, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, mit den, inwiefern mich jetzt aktuell noch so Sachen so prägen, das weiß ich nicht so genau. Aber zwei Sachen, die mich einfach total geflasht haben, aus verschiedenen Gründen. Und die würde ich einfach gerne nochmal nennen.
Ja.
Den einen, von dem habe ich ja gerade schon gesprochen, das ist hier von Roberto Bolaño, 2666 oder 2666, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand weiß. Das ist ein Buch von einem, seine Herkunft ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, der ist ein lateinamerikanischer Schriftsteller, der aber lange Zeit in Spanien gelebt hat. Und der hat, ich habe jetzt danach, weil mich das so geflasht hat, noch einiges von ihm gelesen. Nichts hat mich aber so total umgehauen wie dieser Roman. Ich kann das wirklich echt nur total empfehlen, dieses Ding zu lesen. Das ist so ein ungewöhnliches Stück Literatur, also das schon schwer zu sagen ist, worum es überhaupt geht. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Archimboldi ist ein berühmter Schriftsteller. Und wenn ich jetzt in dem Roman, also es ist ein fiktiver Schriftsteller, und wenn ich jetzt bedenke, dass ich gerade gesagt hatte, ich würde dieser Archimboldi sein wollen, dann denke ich mir eigentlich, das ist ja total bescheuert, weil das ist wirklich alles andere als eine glückliche Figur. Aber ich glaube, das wird dadurch ausgelöst, dass alle in diesem Roman zu diesem Archimboldi wollen. Der Archimboldi ist das große Geheimnis dieses Romans. Und er taucht einfach immer wieder auf als Geheimnis. Es fängt schon damit an, dass am Anfang dieses Romans, das ist ein deutscher Schriftsteller, dass am Anfang dieses Romans drei Germanisten und eine Germanistin so eine Art, wie sagt man, so einen Vierer machen, der auch zu einem sexuellen Vierer wird. Oder bleibt es bei einem Dreier? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Es verbindet diese Germanisten aber ihre Leidenschaft für Archimboldi und die Leidenschaft, diesen sehr Salinger-mäßig lebenden, total zurückgezogenen, verschwundenen Schriftsteller zu finden. Und sie machen gewissermaßen Karriere, lernen sich kennen und sind so ein Freundesclub. Diese Geschichte wird erstmal auserzählt. Dann kommen andere seltsame Geschichten. Ein anderer Teil des Romans besteht darin, dass in einer Stadt in Mexiko Frauenmorde begangen werden. Und zwar hunderte von Frauenmorden. Und diese Frauenmorde, die werden eigentlich in so einer Art meditativer Art und Weise immer wieder aneinander gelistet. Und zwischendurch geht es aber auch um die Polizei, um die Polizisten, die versuchen, das aufzuklären. Dann gibt es noch zwei andere Handlungsstränge. Das Ding ist ein recht dicker Roman von 1080, 1090 Seiten. Und am Ende taucht eben, wenn man wirklich schon gar nicht mehr damit rechnet, weil man schon durch so viele verschiedene Story-Ebenen gegangen ist, taucht am Ende auch noch der Archimboldi auf. Und ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, als dann am Ende der Archimboldi auftaucht. Und dann taucht er aber auch, also deswegen, weil er die ganze Zeit so der Sehnsuchtskern des Ganzen ist. Und dann ist das aber auch noch eine extrem merkwürdige Geschichte, die einem da am Ende serviert wird. Und es ist schwer zu sagen, wovon diese Faszination ausgeht. Mir ging es aber wirklich echt so, dass ich habe es auch gemacht, dass ich wirklich den Roman zu Ende gelesen hatte und ich habe direkt wieder angefangen von vorne.
Ernsthaft?
Ja, wirklich. Ernsthaft. Ich bin dann allerdings, habe ich nur das erste Buch, also mit den vier Germanisten. Ja. Das sind so die ersten 150 Seiten oder so. Die habe ich dann noch gelesen. Dann kam mir irgendwie was anderes dazwischen. Aber es ist, was so total rätselhaft ist, dass das ein so super merkwürdiges Buch ist, das thematisch total ungewöhnlich ist, das auch keine richtige Story hat und teilweise stark wiederholenden Charakter hat und trotzdem einen Schmökersog, wie ich ihn eigentlich selten erlebt habe. Und gleichzeitig auch so richtig, du hast diese teilweise wirklich extrem merkwürdigen Geschichten. Und ich habe mich immer so auf dieses Buch gefreut. Ich habe mich damit so richtig, wie mit so einem Trivialschmöker bester Machart, fällt mir jetzt irgendwie
aus dem Buchclub.
Ja, aus dem Buchclub. Hier, genauso hier wie die, wie heißt der mal hier? Der, ja, oder zum Beispiel für mich war so ein Buch hier dieses Der Distelfink zum Beispiel. Ja. Das war so ein Buch, das habe ich total gerne gelesen, wenigstens größtenteils, weil das so ein Schmöker ist und so. Das finde ich auch toll. Und dieses Buch ist so halt eigentlich so ein Anti-Schmöker und die Wirkung ist aber extrem schmökerhaft. Und deswegen, ich liebe dieses Buch. Das ist wirklich echt ganz toll.
Ich mag das Wort schmökerhaft besonders gerne. Hier wurden, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal von der Autorin Kirsten Fuchs angemahnt, dass Schmöker die Schmökerregeln einhalten müssen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau die Schmökerregeln sind, aber ich nehme mal an, das Schmökerhafte wird sich irgendwie aus den Schmökerregeln zusammensetzen. Von daher schließt sich da jetzt auch so ein kleiner Kreis. Irgendwann werde ich es vielleicht noch mal rauskriegen. Und jetzt habe ich schon extrem Bock, Roberto Bolaño zu lesen, muss ich dir sagen.
Ja.
Aber wir haben noch ein letztes Buch vor uns, Markus.
Ganz genau.
Nämlich was?
Und zwar das hier. Das ist für mich wirklich auch ein richtig wichtiges Buch geworden im letzten Jahr. Ein Bildband. Das ist ein Bildband, genau. Und zwar, das ist das Buch Das Jahr 1990 freilegen.
Aha.
Das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2020.
Ach so, ich meinte jetzt, von wem ist das?
Ach so, genau. Das ist hier von Jan Wenzel und anderen zusammengestellt und zwar in dem Verlag Spector Books. Ich glaube, das hat sogar irgendwie einen wichtigen Buchpreis gewonnen, okay, in dem Jahr oder, ja, so. Also es ist jetzt keine abwegige Angelegenheit, sondern tatsächlich auch, glaube ich, gefeiert worden, als das rausgekommen ist. Das ist
ein wahnsinnig dickes Ding, ne? Also dick, ja, und groß. Also es hat so ein,
ja,
eigentlich ja eher so wie so ein Zeitschriftenformat, ne? Von den,
genau,
Ausmaßen der Seite her.
Ganz genau. Und es hat eben ganz viele Bilder. Die meisten sind schwarz-weiß und wahnsinnig viel jetzt Text. Es ist eben eine Sammelschrift von Fotos und Texten. Und zwar literarische Texte, dokumentarische Texte aus Zeitschriften, Zeitungen. Viel ganz tolle Sachen, ganz tolle Texte von Alexander Kluge. Insbesondere, das ist eigentlich das Wichtigste, würde ich mal sagen. Ich gucke noch mal eben kurz, wie der Typ heißt. Diesen Roman wollte ich nämlich auch noch, oder seinen Doku-Roman, den wollte ich nämlich auch noch mal lesen. Das ist insbesondere die Texte von einem Autor namens Martin Gross, spielen dort eine wichtige Rolle. Und es geht eben, genau wie das Buch jetzt heißt, darum, das Jahr 1990 freizulegen.
Also das Jahr nach 89.
Nach 89.
Ja.
Das Jahr der Einheit, das Jahr, in dem eigentlich im Osten zumindest die wesentlichen Umbrüche stattgefunden haben,
ja,
und im Westen wesentliche Umbrüche nicht stattgefunden haben.
Ja.
Allerdings in vieler Hinsicht sich aufgemacht wurde, den Osten eben zu übernehmen und daraus blühende Landschaften und ordentlich Reibach zu generieren. Aber dieses Buch ist, also ich war in folgender Situation. Ich hatte im letzten Jahr ein Stipendium und war für 3 Monate in Italien, in der Casa Baldi. Das ist so ein Stipendienort, der gehört zu Villa Massimo. Da gibt es so 3-monatige Stipendien auf dem Land in Lazio, 60 Kilometer von Rom. Und ich hatte dort eben Stipendienzeit, das heißt, ich hatte dort jetzt sonst nichts zu tun. Ich habe Songs geschrieben und unter meinem Roman gearbeitet. Und ich hatte eben ansonsten immer Zeit, hier dieses Ding zu lesen. Ich bin sonst intensiver Zeitungsleser und ich hatte dort jetzt keine Möglichkeit, Zeitung zu lesen, weil mein Italienisch reichte nicht zum Zeitung lesen. Und dann habe ich morgens immer hier im Grunde so eine halbe Stunde bis Stunde habe ich immer hier drin erstmal gelesen. Und dieses Thema hat mich aber schon vorher total interessiert, das Jahr 1990, weil das eben eigentlich so ein unglaublich revolutionäres Jahr war. Und welche Auswirkungen dieses Jahr hatte, das kann man jetzt heute auch noch sehen im Ukraine-Krieg, der ja schließlich gewissermaßen auch ein, ja, wie soll man sagen, auf jeden Fall stark mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun hat. Und deswegen aus meiner eigenen Biografie, aber auch aus historischen Gründen und auch ansonsten, wenn ich damit konfrontiert war, hat mich dieses Thema schon länger ziemlich intensiv interessiert. Und das wird hier auf eine so vielgestaltige und häufig aber auch nicht so naheliegende Art und Weise wird das hier nochmal präsentiert. Mit Interviews, aber alles öffentliche Quellen, die aber eben jetzt so ansonsten vergessen werden, wenn sie hier nicht dokumentiert werden.
Ja.
Das im Zusammenhang mit den Bildern, die hier drin sind und mit den Geschichten, also beispielsweise hier, dann hast du sowas wie dass hier dann dokumentiert wird, die 5. Sitzung des zentralen runden Tisches der DDR,
ja,
also wo dann wirklich dokumentiert wird, wann wer was gesagt hat.
Ja.
Oder Sitzungen der Treuhand, Zeitungsartikel, kleine literarische Artikel, insbesondere dieser Martin Gross, dieser Autor, der danach, das Interessante war, dass die dieses Buch von dem darüber entdeckt haben, hier die Herausgeber. Und das ist, würde ich mal sagen, die spektakulärste Quelle in diesem Buch. Das ist einfach nur ein Bericht. Der Typ ist 1990 dahin gefahren, ist in die ehemalige DDR gezogen, um dort zu berichten von diesem Umbruchsjahr,
ja,
weil er das so interessant fand. Und dieser Roman ist total Dokumentation ist total in Vergessenheit geraten und der Mann auch, der Autor auch. Und es ist wirklich ein total spektakuläres Buch. Und die konnten den dann nicht finden. Die wollten zu dem Kontakt aufnehmen und haben den tatsächlich, trotz jetzt Zeiten des Internets und so, man kann es kaum glauben, konnten die ihn gar nicht finden. Inzwischen ist er gefunden, habe ich gelesen. Ich habe einen Zeitungsartikel später darüber gelesen. Und alleine nur die Sachen, die zitiert sind von seinen Berichten, weil das ist irgendwie so ein unglaublich wacher, auch so ein bisschen schlecht gelaunter, grummeliger, aber auch gleichzeitig wacher Typ, der so aus dem Alltag berichtet und unvoreingenommen, würde ich mal sagen, einfach unvoreingenommen oder sich selbst aufklärend über seine eigene Voreingenommenheit, berichtet er. Und es ist so, es wird einem nochmal jetzt so vermittelt, was für ein unglaubliches Jahr das eigentlich war und was dort eigentlich alles passiert ist und wie sich das im Alltag geäußert hat. Also darum geht es hier. Es geht deswegen das Jahr 1990 freilegen und es gehört ja zu unserer eigenen Biografie. Du kannst hier mit diesem Band so richtig in dieses Jahr 1990 reinreisen. Ich hatte 3 Monate Zeit. Ich habe dieses Ding fast von vorne bis hinten durchgelesen, obwohl das ja wirklich Massentext sind. Aber es war einfach.
Und obwohl man dabei, wie man jetzt sieht, wenn man dich hier davor sitzen sieht, ja auch in der unbequemen Leseposition am Tisch sitzend das eigentlich nur lesen kann. Ne?
Das stimmt.
Also so ansonsten, das sollte einem nicht aufs Gesicht fallen, wenn man es abends im Bett liest.
Nee. Dann kann man gar nicht anders. Ja. Dafür ist viel zu groß und schwer. Ja. Also man muss schon an so einem Tisch sitzen. Ich hatte das Privileg, an einem unglaublich schönen Tisch in Italien sitzen zu können. Aber es war auch ein toller Ort, in einem fremden Land sich nochmal so mit der Geschichte seines eigenen Landes und aber auch meines eigenen Lebens zu beschäftigen, weil ich auch nochmal dachte, okay, wo ist jetzt eigentlich dein Teil und was sind daran die interessanten Aspekte? Und das wären nicht irgendwie unbedingt die schärfsten Geschichten gewesen, die ich dazu hätte beitragen können. Und das war für mich so total inspirierend, weil ich auch so, ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben in meiner eigenen, also du hast ja nach dem Klauen gefragt.
Ja.
Ich habe wirklich mein Notizbuch jeden Tag, also bei jeder Lektüre habe ich mir ein, zwei Sachen aufgeschrieben, weil mich das auf Ideen gebracht hat, weil ich dachte, das musst du nochmal verwenden, das ist ein toller Satz, das musst du lesen, das schau dir nochmal dieses Foto an, dieses Kunstwerk ist total toll und so weiter und so fort.
Was ich sehr interessant finde an dem Buch ist jetzt auch nochmal, dass das einerseits jetzt den überraschenden Aspekt hat, dass es auch um einen Autor geht, den man nicht gefunden hat, auch stimmt, wenn die Umstände vielleicht ein bisschen andere sind als bei Salinger oder Akimboldi.
Stimmt.
Aber eigentlich auch, denn ich nehme mal an, es geht hier ja nicht nur einfach um das Dokumentarische daran und das nochmal erleben zu können, sondern du hast eben diese Vielfältigkeit oder Vielgestaltigkeit erwähnt. Also so eine gewisse Ambivalenz, die sich daraus vielleicht auch ergibt. Ne? Und das ist doch auch ein Thema, was sich jetzt eigentlich durch unser Gespräch zieht, dass man bei vielen dieser Bücher gar nicht genau weiß, welche Perspektive will man jetzt vielleicht darauf einnehmen. Also die Vieldeutigkeit bei Hans-Henny Jahn, dann das Angezogen und Abgestoßensein bei Nabokov beispielsweise, die unterschiedlichen Teile, in denen die Geschichte von 2666 erzählt wird und jetzt eben hier auch ein Jahr, von dem auch noch gesagt wird, es wird freigelegt und dann kommt jetzt aber auch nicht sozusagen die eine gültige Interpretation des Jahres 1990 am Ende dabei raus, sondern naja, das musst du dann als Leser doch schon nochmal selber machen, ne?
Ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil ich auch denke, das ist tatsächlich so, also ich finde es einfach schön, wenn mich etwas desorientiert. Und das ist so der, und das ist an vielen Stellen, das ist ja so eine Möglichkeit. Das hier ist ja gar kein in erster Linie literarischer Text, aber du gehst da durch und du weißt mehr als vorher, aber du bist oder ich bin aber desorientierter als vorher. Ich bin eigentlich unklarer. Ich habe mehr Fragen als vorher. Und dann habe ich auch das Gefühl, dann sehe ich auch ansonsten in meinem Leben, selbst wenn ich da in Italien bin oder ich bin in Rom unterwegs oder so, dann sehe ich auch ansonsten mehr. Und das finde ich irgendwie, das suche ich. Also das suche ich, die Desorientierung.
Das war das Lesen der anderen mit Markus Berges und 5 bis 37 Büchern, unter anderem von Nabokov, Roberto Bolaño, von J.D. Salinger, Hans-Henny Jahn und jetzt am Ende Jan Wenzel. Am Schluss, wie immer in diesem Podcast, die Frage, Markus, was bedeuten dir Bücher im Allgemeinen?
Naja, Bücher bedeuten mir ganz anders als in Filmen beispielsweise oder in Musik, dass ich einfach auf meinem Arsch sitzen kann und eine ganz andere Person an einem ganz anderen Ort der Welt sein kann. Das ist doch mit das größte Vergnügen.
Das war Das Lesen der Anderen. Heute mit dem Musiker und Schriftsteller Markus Berges. Wir haben gesprochen über Bücher von J.D. Salinger, Wladimir Nabokov, Hans-Henny Jahn und anderen. Genauer steht das nochmal in den Shownotes auf daslesenderanderen.de.
das aktuelle Album von Markus Band Erdmöbel. Das heißt Guten Morgen Ragazzi und ist wirklich sehr, sehr toll. Empfehle ich euch sehr und ich empfehle euch natürlich, meinen Podcast hier zu unterstützen. Und wenn ihr das machen wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank dafür schon mal. Vielen Dank, aber natürlich sowieso fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.